Soll euch ganz lieb von meiner Frau grüßen. Die wäre eigentlich heute mal wieder dabei gewesen. Aber nee, Sonntag hat sie wieder Dienst. Das ist ja immer ihr Sonntag. Das geht ja oft so häufig nicht. Aber heute hätte sie frei gehabt. Und dann hat sie eine Einladung angenommen zum Angeln. Und das in Süddeutschland. Und dass sie so eine begeisterte Anglerin ist, hat sie gesagt, du fährst alleine. Ja, mir ist aufgefallen, als ich meine Notizen durchgeguckt habe, dass irgendwie wohl die Leute nicht so gerne über am Karfreitag predigen, denn ich bin sehr oft am Karfreitag bei euch. Ist dir auch aufgefallen? Und spätestens dann muss man überlegen, was möchte Gott, dass man sagt? Wir haben schon so viel betrachtet, was Karfreitag aussagt. Wir haben die Zukunft betrachtet, die in dem Tod von Jesus Christus liegt, dass wir durch seinen Tod am Kreuz Hoffnung und Zukunft haben. Die Zukunft, die im Ostern, am Ostersonntag liegt. Wir haben über das Blut gesprochen, so häufig, die Kraft, die im Blut Jesus Christus ist und alles. Alles wunderbare Themen, alles Themen, die eigentlich nicht nur für Karfreitag wunderbare Themen sind, sondern im ganzen Kirchenjahr immer wieder auch hervorgeholt werden können. Bis ich dann Anfang dieser Woche, Dienstag, in meiner Bibelstudium auf 1. Korinther 13 gestoßen bin. Kennen wir alle. Nur was hat das denn jetzt bitteschön mit Ostern zu tun? 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Jetzt da, vielleicht hält's. Dann bin ich drauf gekommen, das Wort, das in 1. Korinther 13 für Liebe steht, Agape, bezeichnet ja die göttliche Liebe. Die Griechen haben ja drei Worte für Liebe, Eros, Philia und Agape. Und das Agape, das bezieht sich auf die Liebe, die von Gott kommt. Und mit derselben Liebe sollen wir Werke der Liebe tun. Und da merkte ich die Verbindung. Das können wir doch nicht von uns. Keiner von uns kann Werke der Liebe aus sich tun. Spätestens beim nächsten kleinen Steinchen fallen wir und liegen wieder da und versuchen so viel aus eigener Kraft. Und deswegen denke ich, wir werden heute Folgendes machen. Wir werden uns mal Zeit nehmen, am Kreuz stehen zu bleiben. Diesem ganzen Weg mal stehen zu bleiben. Ihr kennt mich, ich bin so einer, der gerne die Ärmel hochkrempelt. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch auch so. Wie fatal, wenn wir auch am Kreuz einfach die Ärmel hochkrempeln würden und dann ist Karfreitag vorbei und dann sind wir schon wieder weg zum Neuen. Wir kennen doch die ganze Geschichte. Geht doch so wie Weihnachten auch, kennen wir doch auch schon alles. Und wenn wir sie dann hören wieder, wie Pia und Irmtraut sie uns vorgetragen haben, dann ist es dieser Moment der Innehaltung. Aber wie tief halten wir wirklich inne? Trauen wir uns, mal einen Stopp zu setzen am Kreuz? Nicht einen Stopp mit den Gedanken, wie geht's denn jetzt weiter? Sondern einfach ein Stopp. Nicht mehr und nicht weniger. Wisst ihr, das ist so ungefähr, als wenn ich jetzt diese Brille auf den Tisch legen würde und mal 10 Minuten nur über die Brille nachdenken würde. Wahrscheinlich würde mir nach 2 Minuten nichts mehr einfallen. Ja, die hat Bügel, die müsste auch geputzt werden. Naja, die Sehstärke passt noch. Und, und. Aber irgendwann denke ich, ich weiß alles über diese Brille. Wie ist das mit uns? Wissen wir alles über das Kreuz? Oder wollen wir einfach mal ein Stück verharren, uns das nochmal vor Augen führen lassen, das nochmal wirken lassen, was das Kreuz bedeutet? Im tiefsten Endeffekt steckt doch auch nur eines hinter dem Kreuz, die unausmesslich große Liebe des Vaters im Himmel, die ja so groß ist, dass wir sie gar nicht messen können. Aber wenn wir nicht anfangen, stehen zu bleiben und sie zu betrachten, dann kann sie nicht anfangen, in uns etwas zu verändern, in uns etwas zu bewirken. Ich weiß, dass das, was ich jetzt mit euch machen will, bekannt ist. Ich will einfach die letzten Stunden bis zur Kreuzigung mit euch nochmal durchgehen. Aber geh doch mal sie so durch, als wenn du sie miterleben würdest, als wenn du Jünger wärst, der dort ist. Oder schlupf in die Rolle von Maria. Oder wen du auch immer willst. Und lass uns mal betrachten, was Jesus dort alles durchgemacht hat. Kannst gerne starten, Jens. Die Bilder, die wir sehen, sind vielleicht für den einen oder anderen schockierend. Ich denke, viele von euch haben den Film Passion of Christ gesehen. Die kommen zum Großteil aus diesem Film. Ich habe sie mir rausgesucht, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Dann schauen wir, wie das klappt. Halleluja. Ja, schau dir, wir können jetzt schon anfangen zu stehen, zu warten, auf den Punkt zu kommen, die Eile weglassen. Ich denke, am Kreuz dürfen wir neu Langsamkeit lernen, in unserer hektischen Welt. Neu sich auf einzig und allein Jesus konzentrieren. Ich bin ja eine Viertelstunde länger gefahren als sonst, weil ab Lüneburg waren nur noch Schleicher vor mir. Wenn 70 stand, sind sie 50 gefahren und hier in der 30er-Zone, das war unter 20, hat mein Tacho angezeigt. Und ich dachte, na, das ist ja für deine Predigt, du lernst jetzt Langsamkeit. Ich habe nur gebetet, lass es nicht so langsam sein, dass es gar nicht mehr klappt. Ich drehe mich mal so ein bisschen um, dann sehe ich mit euch die Folien. Wir haben Karfreitag und ich möchte mit euch nochmal die wahre Geschichte durchgehen von Gottes Liebe zu uns Menschen. Bitte die nächste Folie. Ihr erinnert euch, vor gar nicht langer Zeit haben wir über das Abendmahl gesprochen und auch das Passafest, das damit verbunden war. Vielleicht habt ihr Stationen dieser Predigt einfach noch vor Augen. Wir haben Donnerstag, 22 Uhr. Am Vorabend zum Passafest wurde das Passalamm geschlachtet und eingenommen. Und so sind auch die Jünger losgegangen, haben diesen Ort gesucht und auch gefunden. Ein Zimmer irgendwo im Obergeschoss eines Hauses, mitten in der Stadt Jerusalem. Jesus und seine Jünger beenden dieses letzte Abendmahl, das auch so als letztes Abendmahl in die Geschichte eingehen wird. Kleine Gruppe ist noch zusammen, einer hat diese Gruppe schon verlassen, das ist der Judas. Und wie man auf diesem Bild schon deutlich sieht, eigentlich gar nicht Passerstimmung. Die Stimmung in dieser kleinen Gruppe ist gedrückt, denn ihr Meister hat ihnen verkündigt, dass er sterben wird. Ich habe in diesem Jahr schon 3 Freunde zu Grabe tragen müssen. Es waren nur Freunde und es nur sehr verdächtig ausgesprochen. Freunde, die ich vielleicht alle paar Wochen mal gesehen habe. Diese Jünger waren 3 Jahre mit ihrem Herrn und Meister fast ununterbrochen zusammen. Und jetzt sagt er, er soll gehen. Die Gruppe bricht auf, das Passamahl ist zu Ende, sie sucht ein Schlafquartier. Die Stadt ist voll. Viele schlafen irgendwo im Freien, in den Hainen rund um Jerusalem. Jens, kannst du die nächste Folie machen? Eine Stunde später sind sie in Gethsemane. Vielleicht haben die Jünger wirklich gedacht, es geht jetzt zum Schlafen. Für Jesus war an Schlaf nicht zu denken. Er betete. Sie sind durch das Kidrontal gegangen und am Berge, am Fuße des Ölbergs liegt dieser Garten Gethsemane. Jesus muss selbst sehr müde gewesen sein, denn er hat in den letzten Tagen sehr viele lange Gespräche und Diskussionen im Tempel in Jerusalem gemacht. Alleine körperlich. Und nun kommt dazu, dass er weiß, was auf ihn zukommt. Und sein Gebet ist, Herr, wenn es irgendwo möglich, dann lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Noch wäre Zeit zu fliehen. Noch wäre Zeit aufzubrechen, woanders hinzugehen. Aber hier im Gebet hat er Klarheit gefunden, hat er Kraft gefunden und er weiß, er wird sich dieser Konfrontation stellen. Nur eine Stunde später, 24 Uhr am Donnerstag. Bitte die nächste Folie. Ein Kommando der Tempelpolizei und der hohen priesterlichen Palastwache dringt in Gethsemane ein, unter ihnen Judas. Er hat den kleinen Trupp geführt, er begrüßt Jesus mit dem Kuss und die anderen Jünger sind völlig überrascht. Aber gegen die Schwerter der Soldaten haben sie nichts auszurichten, sie fliehen. Das alles, die Verhaftung von Jesus, geschieht ohne großes Aufsehen. Die wollen ja kein Aufsehen. Soll ja keiner mitkriegen. Soll ja kein Aufstand passieren während des Festes in der Stadt. Guck mal, wenn du die nächste Folie machst, ob die Musik anfängt. Gut, klappt nicht. Der Mensch will ganz allein Herrscher sein. Jeder lebt für sich, eigentlich. Die Liebe, sie wird kalt durch Gewalt, die Lasten wiegen schwer im Sorgenmeer. Die Welt neidet Not ohne Gott, so kann's nicht weitergehen, was soll geschehen? Schau doch zum Kreuze hin, das macht Sinn. Wo Jesus Christus starb und erwarb das Heil für diese Welt. Nur das zählt. Das Dunkel weicht zurück, zum Glück. Der Sieg wurde vollbracht. Karfreitag, Nacht. Jesus wird in das Gebäude von Kaiphas, den hohen Priester, geführt. Kannst weitermachen, Jens. Ja, das ist schon einiges weiter. Wir sind noch um 2 Uhr, genau hier mitten in der Nacht, damit das ja auch keiner mitkriegt. Kaiphas, der hohe Priester. Er hat seine engsten Mitarbeiter um sich gesammelt. Kaiphas repräsentiert die geistliche Verwaltung auch gegenüber dem römischen Statthalter.
Und Kaiphas, er hat sich mit den Römern gut arrangiert. Was sowohl Rom wie Jerusalem nicht braucht, sind Unruhestifter. Und außerdem dieser Wanderprediger aus Galatien, aus Galiläa, nicht aus Galatien, Entschuldigung. Er kritisiert ja auch in der Öffentlichkeit die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er treibt die Händler aus dem Tempel aus. Der ist ein Dorn im Auge. Denn die Priesterschaft war mit dran beteiligt an den Einnahmen, die die Händler im Tempel einfach erworben haben. Und das war der Grund ihres Reichtums. Also mehrere Gründe durch diesen Aufsässigen einfach wegzunehmen. Und so nimmt Kaiphas, der hohe Priester, und seine Freunde, seine Mitverschworenen, Jesus ins Kreuzverhör. Was hat er getan? Wofür hält er sich? Und sie finden nichts, was sie ihm direkt vorwerfen können. Also warten Sie bis zur nächsten Folie, bis 6 Uhr morgens. Denn dort tritt dann der Hohe Rat zusammen. Im Hohen Rat der Juden waren 71 Älteste, 71 Personen stellvertretend. Und der Hohe Priester selbst, er führte den Vorsitz. Sind nicht alle Mitglieder versammelt, sagt die Bibel uns, als Jesus am frühen Morgen um 6 Uhr vorgeführt wird. Kaiphas und seine Vertrauen werfen Jesus tempelkritische Aussagen vor. Aber wird das denn ausreichen, um ihn vor den anderen Ratsmitgliedern des Todes zu verantworten? Und so greift Kaiphas, der hohe Priester, Jesus direkt an. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Fragt er Jesus. Und Jesus sagt, ich bin's. Es bedarf eigentlich nichts mehr. Damit ist das Todesurteil wegen Gotteslästerung gesprochen und darauf steht die Todesstrafe. Die Todesstrafe durch Steinigung. Doch den Juden ist es in der Zeit der römischen Besatzung nicht erlaubt, Todesurteile selbst auszusprechen. Also muss Pilatus mit ins Spiel. Und so bringen sie ihn nach diesem Verhör vor dem Hohen Rat zu dem Statthalter Pontius Pilatus. Und der muss von der Gefährlichkeit Jesu überzeugt werden. Wir haben Freitag, 8 Uhr morgens, und Pontius ist schon eine Zeit lang im Dienst. Eigentlich residiert er ja in Caesarea, aber gerade zu dem Passafest, wo alle Juden ja aufgerufen sind, in die Stadt Jerusalem zu kommen, hat er seinen Amtssitz auch nach Jerusalem verlegt. Und es gab schon viel Streit zu schlichten. Ich denke, dass Pilatus auch mindestens seit 6 Uhr schon unterwegs war und gerichtet hat. Aufrührer wurden verurteilt. Und jetzt kommt da auch noch dieser Jesus. Für Pilatus zählt das Leben eines Menschen nicht viel. Es wurden viele Urteile gesprochen ohne ausreichende Gerichtsverhandlung. Das war damals auch sein Privileg. Aber irgendwie scheint der Fall Jesus ihn zu interessieren. Er nimmt sich mehr Zeit, als er eigentlich hat. Mehr Zeit, als er sich so vorstellen konnte. Die Mitglieder des Hohen Rates wissen ganz genau, dass eine Gotteslästerung Pilatus nicht interessieren würde. Also verklagen sie ihn auf eine Art und Weise, die doch auch für Pilatus interessant ist. Er sagt, er sei der König der Juden. Der König der Juden, okay.
Kannst weitermachen. Na, geh nochmal zurück.
Okay, dann geht das in die anderen Bilder nicht rein. Ist egal. Für Pilatus wäre auch das kein Thema. Weil er merkt, dass er selbst keine Schuld findet, schickt er ihn zu Herodes. Und selbst Herodes findet keine Schuld, also schickt er ihn zurück. Und nun steht Pilatus wieder da, guckt sich Jesus an und er merkt, wenn er kein Urteil spricht, kann das für ihn auch kritisch werden. Und wie im sechsten Sinn greift der hohe Priester das auf und sagt, ganz durchtrieben, möchte man schon sagen, wenn du den nicht verurteilst, bist du der Freund des Kaisers nicht mehr. Nun braucht wegen so einer Aussage Pilatus mit Sicherheit nicht um sein Amt sich Sorgen, aber Unangenehmlichkeiten würde es doch mit sich bringen. Daher versucht er den letzten Ausweg und weiß, er darf einen Gefangenen zum Fest freigeben und er fragt, und das Volk entscheidet sich gegen Jesus und für den am Morgen schon verurteilten Barabbas, den Massenmörder. Und schließlich und endlich, und nun kannst du weitermachen, wird um 11 Uhr herum das Urteil verkündigt. Du wirst das Kreuz besteigen. Was nun kommt, können wir uns in unserer Zeit gar nicht vorstellen. Urteile wurden unendlich schnell erfüllt. Und Jesus, darfst weitermachen, wird nun an einen Pfahl gefesselt und er wird ausgepeitscht. Er wird verhöhnt, er wird angespuckt, mit einem Mantel wie einen König bekleidet, die Dornenkrone wird ihm aufgesetzt und wieder zerfetzen, Geißeln seinen Rücken. Und dann wird ihm ein Querbalken an die Schultern gebunden und es geht den Kreuzesweg. Kannst weitermachen. Der Weg ist gar nicht so lang, wie wir uns das vorstellen, denn schon gegen 12 Uhr wird er ans Kreuz genagelt. Leider sind jetzt andere Bilder auch nicht zu sehen. Und gegen 15 Uhr, kannst noch einmal weitermachen, hängt er am Kreuz für dich und mich und stirbt. Eine seiner letzten Worte stammen aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Seit seiner Gefangennahme sind gerade mal 15 Stunden vergangen. Um 17 Uhr erfolgt dann schon die Grablegung. Die Jünger sind ja weitgehend abgehauen. Und so nimmt sich einer aus dem Hohen Rat, der Josef von Arimathäa, an, Jesus zu bestatten. Die Wertschätzung vor dem Leichnam und vor der Tradition in Israel gestattet es jetzt Pilatus, den Leichnam auch früher freizugeben. Und so nehmen Josefs Diener Jesus vom Kreuz, reinigen den Körper, salben ihn und ziehen ihm ein Leinengewand über. Du kannst noch einmal weitermachen. Aus Jesaja 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und um unsere Sünde willen zerschlagen. Aber er ist um unserer Missetat verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat des ganzen Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er der Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Aus Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Welch eine Liebe! Welch eine Liebe. Ich kann sie nicht erfassen. Absolut nicht. Nicht begreifbar. Aber wenn ich diese Liebe aufnehme, wenn ich da stehe, wenn ich dieses Kreuz betrachte, dann kommt in mir der Wunsch hoch, wie kann ich ihn lieben? Das Schöne ist, er hat geliebt. Und egal, was ich tue, ich kann damit seinen Arm nicht noch weiter auspressen und noch mehr Liebe rausbringen. Es ist genug Liebe da, mehr gibt's nicht. Und das ist der Punkt, wo ich ruhig werden kann, wo ich am Kreuz einfach mal alles fallen lassen darf. Ich möchte dich lieben, ich weiß es aber nicht wie. Ich muss es aber nicht, du hast mich geliebt. Und du sagst nicht, meine Liebe zu dir wird nur gültig, wenn du zurückliebst, sondern du sagst, es ist alles getan. Meine Priorität in meinem Leben, und vielleicht geht's dir ähnlich, war eigentlich
so gut wie nie in Liebe zu wachsen. Größer, besser, schneller. Kennt ihr das? Noch ein paar Mitglieder mehr. Noch ein paar Mitarbeiter mehr. Noch einen besseren Lobpreis. Noch tollere Veranstaltungen. Oh, ganz fromm alles zur Ehre Gottes. Hab ich mir überlegt, ob am Ende des Jahres irgendjemand mitgekriegt hat, dass ich sanftmütiger, geduldiger, nahbarer, verlässlicher, friedvoller geworden bin? Nach wie viel strecken wir uns aus und wie wenig davon ist oft die Liebe? Hast du dich mal gefragt, was gewesen wäre, wenn Jesus keine Wunder getan hätte? Wenn er nur ans Kreuz gegangen wäre, wäre sein Opfertod dann weniger wert gewesen? Nee. All die Dinge, die er getan hat, hat er schon in Voraussicht auf seinen Opfertod getan. Aus Liebe. Nur aus Liebe. Herr, lass mich in deiner Liebe wachsen. Lass mich hineinschlüpfen und nichts mehr anderes begehren als deine Liebe. Lass mich ausgefüllt sein von Kopf bis Fuß. Lass mich einfach überströmen. Haben wir das nicht oft gebetet? Und dann haben wir uns umgedreht und sind wieder selbst aktiv geworden. Selbstgerechtigkeit. Keiner weiß von uns, keiner tut das auch, dass er durch gute Werke selig werde. Die Zeiten haben wir abgehakt, das wissen wir. Wir werden selig durch die Erlösung von Jesus am Kreuz. Aber wie leben wir im Kreuz? Was ist die Triebfeder für unser Leben von Montag bis Sonntag? Das Kreuz? Die Liebe, die Gott uns damit geschenkt hat? Was ist meine Triebfeder meiner Frau gegenüber, nett zu sein? Was ist meine Triebfeder meinem Chef nett gegenüber, nett zu sein? Mein Nachbarn. Und ich meine nicht nur nett im Sinne von nett. Ich meine zu lieben. Seine Liebe fließen zu lassen. Jesus hat uns geliebt mit der Agape-Liebe. Und ich lese uns jetzt, auch wenn wir sie kennen, noch einmal das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ihr seid ja so nett zu mir, ladet mich immer wieder ein. Aber mein Wunsch wäre eigentlich, ein besserer Redner zu sein. Aber was wäre es, wenn ich ein besserer Redner hätte ohne Liebe? So, lasst euch sagen, ich hab euch lieb. Und vielleicht macht das eine oder andere rhetorische oder homiletische auch wieder wett. Was wären wir ohne die Liebe? Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und denkt dran, es wird hier von der göttlichen Liebe gesprochen.
Na, was wäre das, hier einen Pastor zu haben, der alle Erkenntnis hat, der prophetisch reden kann und du freust dich schon auf den Gottesdienst, weil du wissen willst, wie es mit dir weitergeht, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Wäre das nicht der Hammer? Würden nicht alleine deswegen mehr Leute kommen? Und es wäre nichts nütze ohne die Liebe. Nichts. Nichts. Wenn ich alle meine Habe den Armen geben würde und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir auch das nichts nütze. Weißt du, wie oft ich stolz war für mein kleines Schärflein, das ich irgendwo hingegeben habe? Was habe ich denn gemacht? Aus meinem Überfluss habe ich gegeben. Oh, bin ja mit meinen Pfadfindern durch die halbe Welt gereist und wir haben Gutes getan. Aber was hat es ausgewirkt ohne Liebe? Ich erinnere mich an einen Einsatz, den wir in der Türkei hatten. Und wir haben lange vorher mit dem Pastor vor Ort geskypt und irgendwie kamen unsere Herzen nicht zueinander. Und das ganze Einsatz war rein geschäftsmäßig. Und dann hatten wir Einsätze in Kroatien, in Serbien, in Rumänien. Und da floss die Liebe irgendwie von Anfang an. Das waren die größeren Herausforderungen, aber wir haben mehr bewegt, weil die Liebe unsere Triebfeder war. Und ohne dem wäre all das nichts nütze gewesen. Können wir einen Stopp setzen für unsere eigene Kraft? Können wir sagen, heute Jesus, ich will nicht mehr weitermachen ohne ein Übermaß deiner Liebe, die du uns am Kreuz geschenkt hast? Er, das Lamm Gottes, für meine Sünden gestorben, damit ich lieben darf. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwellen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und aus Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn wir das von diesem heutigen Karfreitag lernen, Herr, erfülle mich neu mit deiner Liebe, dann wird es vielleicht ein Karfreitag, der sich so tief ins Herz brennt wie selten. Wie viele Karfreitagpredigen haben wir gehört und vergessen? Aber ich glaube, wenn die Liebe in uns fällt, das kannst du nicht vergessen. Oh, ich erinnere mich 30 Jahre zurück an besondere Momente der Liebe zwischen meiner Frau und mir. Besondere Augenblicke, wo eigentlich Hektik, Stress und alles angesagt war. Und dann doch ein Stillehalten, ein sich küssen, ein sich umarmen war, in all dem, was eigentlich das gar nicht zugelassen hätte.
Und durch diese Kraft der Liebe konntest du in diesem Stress weitermachen. Immer wieder. Ihr kennt meine Lebensgeschichte ein bisschen. Was hat mich denn immer wieder nach oben gebracht? Die Liebe Gottes, die Liebe von Menschen. Lass uns streben nach der Liebe. Das Schaf gebunden, tut seinen Mund nicht auf, sagt nicht, verschon mich, sagt, ich gebe mein Leben für dich. Und er hat's getan. Das Opfer ist nicht mehr umkehrbar. Und weil er es getan hat, strömt jetzt, gerade in diesem Augenblick, seine Liebe zu uns. Die Frage ist nicht, ob sie strömt. Sie strömt. Die Frage ist, ob wir die Schleusen unseres Herzens aufmachen und sie da hineinströmen lassen. Denn in dem Augenblick, in dem Jesus ausgesprochen hat, es ist vollbracht, taten sich die Schleusen des Himmels auf. Und mit dem verflossenen Blut hat gleichzeitig die Osterfreude angefangen zu fließen, die Auferstehung, von der wir am Sonntag hören werden. Dieses neue Leben, das anfängt jetzt, in diesem Augenblick zu sprießen. Weg mit deinen Sorgen. Weg mit unserer Bauchnabelschau. Lass uns unsere Sorgen wegwerfen auf Jesus Christus. Er ist doch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Anfänger und der Vollender. Den Anfänger glauben wir schon. Glauben wir auch an den Vollender? Dass er mich zurüstet in seiner Liebe? Er spart mir, dass ich jetzt noch weiter über die Liebe spreche. 1000 Sachen, die legt uns Gott vor die Füße. Aber vielleicht legt er dir Dinge vor die Füße, die ganz anders sind als mir. Vielleicht legt er mir Dinge auf die Füße, wo du sagst, was hat das mit Liebe zu tun oder dir? Dem du einfach mal wieder mit Menschen sprechen sollst, denen du eigentlich schon Jahre aus dem Weg gegangen bist. Die dich verletzt haben, hat sehr mit Liebe zu tun. Gott möchte nicht, dass wir verletzt durchs Leben laufen. Aber Gott wird dir das zeigen. Bin sicher, keiner von uns muss suchen, wo Gottes Liebe sich einsetzen lässt. Und wenn Gott dir nichts zeigt, wo seine Liebe fließen kann, dann lass es sein. Dann ist es jetzt nicht dran, dass du sie weitergibst. Aber morgen früh kann er schon wieder dran sein. Lass uns doch aufhören, zu verkrampfen und selbst irgendetwas bewegen zu wollen. Das nächste Projekt. Der nächste Einsatz auf der Straße, auf dem Markt, die nächste Verteilaktion. Na Christa, hast schon wieder Pläne? Ich liebe dich ja so sehr, wie du noch engagiert bist. Das ist so wunderbar. Aber lass uns warten. Er soll es doch sagen, jetzt lass fließen. Und dann lass uns einfach tun. Wir warten darauf, dass er den Startschuss gibt. Und wir hören auf, selbst aktiv zu sein. Lass uns unterm Kreuz stehen heute Morgen. Unterm Kreuz. Die Soldaten waren dafür eingeteilt, dass die Umherziehenden nicht ans Kreuz rankamen. Sollte ja keiner, bevor er tot war, abgenommen werden. Auch der Teufel ist unterwegs, auch heute Morgen, uns zu hindern, ans Kreuz zu treten. Aber es ist deine und meine Chance zu einem echten Leben. Nicht, dass wir nicht erlöst sind, aber Gott hat so viel mehr für dich. Und Halleluja auch für mich. Ich denke, wir nehmen uns jetzt eine Zeit des Gebets und dann gehen wir ins Abendmahl über. Ist das okay? könnt einfach eine Antwort geben, wenn ihr wollt.